Willkommen zum Podcast Was mit Musik, dem Insider-Talk von Rolling Stone mit Hella Wittenberg und Sebastian Zabel. Heute zu Gast Gudrun Schweppe.
Jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter würde ich sagen, ich bin für die Frauenquote, weil ich schon sehe, dass ein bisschen Druck durch Reglementierung bewegt sich einfach nichts. Auf freiwilliger Basis passiert es entweder gar nicht oder zu langsam.
Chefin von YouTube Music. Sie wurde in den 70ern in Südafrika geboren, zog mit 14 Jahren nach Bonn und zum Jurastudium nach Berlin. Aber eigentlich begeisterte sie sich für Typo Negative und wollte schon immer was mit Musik machen. 2012 kam Gudrun Schweppe zu Google und kümmerte sich dort zum Beispiel um Lizenzierungsfragen im Bereich Publishing. Im vergangenen Jahr wurde sie dann schließlich Head of Music bei YouTube Germany. Eine Stelle, die extra für sie geschaffen wurde.
Wie viele Musikclips schaust du denn so am Tag?
Viele. Viele. Also wirklich sehr viele. Wahrscheinlich immer noch weniger, als ich so mit 14 weggebinged habe. Aber im Vergleich zum durchschnittlichen über 40-Jährigen in Deutschland wahrscheinlich sehr viele. Also heute Morgen habe ich noch reingeguckt, habe mal geguckt, was so in den Trends los ist. Aktuell ist Toten Hosen sind auf der 1 mit Scheiß Wessis, umgekehrt Materia auf Platz 2 mit Scheiß Ossis. Und der Rest ist relativ erwartbar Deutschrap. Mhm. Aber auch sonst, also bei uns natürlich im Team irgendwie auf dem Chat fliegen ständig irgendwelche Videos hin und her, die angeschaut werden. Da habe ich gestern Abend ein Video gesehen, This is Not America, von einem südamerikanischen Rapper. Ganz groß, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, müsst ihr es euch anschauen. Aber ja, das ist natürlich irgendwie Teil meines Jobs, auch Videos zu gucken.
Sind das eher 10 oder 100?
No, eher 10, würde ich sagen. Irgendwo zwischen 10 und 20 wahrscheinlich so. Ja, es gibt auch Tage, wo ich gar nichts gucke. Also, kommt auch vor.
An den Wochenenden.
Ja, nee, also man muss echt sagen, dass ich natürlich, wie jeder andere auch, fängst halt an, YouTube zu gucken, fängst mit einem Video an und dann fast forward 2 Stunden später bist du bei irgendwelchen obskuren Live-Aufnahmen oder Lego-Konzerten oder sonst irgendwas. Also, das passiert mir immer noch, dass ich da auch so 2 Stunden lang irgendwie drin hänge.
Als Head of Music Deutschland sollst du YouTube Music zur Nummer 1 im Musikmarkt machen. Wie willst du das erreichen?
Da muss ich vielleicht sagen, dass Lior Cohen, der unser globaler Head of Music ist, der hat irgendwann rausgehauen, wir wollen bis 2025 der Nummer 1 Umsatzbringer für die Musikindustrie sein. Und das ist halt ein globales Ziel, wo wir natürlich als Deutschland, weil wir halt ein großer Musikmarkt sind, natürlich beitragen müssen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also ich glaube, global gesehen sind wir vielleicht sogar schon auf der 2, aber ich würde sagen, auf der 3 sind wir auf jeden Fall. Das Schöne ist ja bei YouTube, dass wir beides haben. Wir haben das Werbefinanzierte, das, was jeder kennt, das normale YouTube seit vielen Jahren auch genutzt. Und die Werbeumsätze, die steigen auch jedes Jahr. Das heißt, da wird es auch immer mehr, was an die Musikindustrie ausgeschüttet wird. Und jetzt haben wir seit ein paar Jahren auch das Premium-Produkt, YouTube Music und YouTube Premium, sodass wir einfach 2 Umsatzkanäle haben, die man steigern kann. Und bei YouTube Premium und YouTube Music ist garantiert auch noch sehr viel drin. Auch in Deutschland vor allen Dingen, weil lange Zeit in Deutschland so der physische Markt eigentlich alles dominiert hat. Die Leute haben länger noch als in den USA oder England CDs gekauft. Und jetzt steigen sie um auf die Streaming-Dienste. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Wachstum drin. Und da können wir auch noch viel machen, irgendwie, dass wir natürlich erreichen wir eine sehr breite Masse an Leuten, die einfach normal einschalten bei YouTube. Und da kann man natürlich sicherlich noch viele abholen, die dann bereit sind, auch für den Premium-Dienst zu bezahlen.
Wir kommen gleich nochmal auf Premium zurück und wir kommen auch nochmal auf Streaming zurück. Ich wollte erst nochmal zu dir kommen. Und zwar deine Position gibt es ja erst seit einem Jahr.
Genau.
Die ist dir quasi maßgeschneidert worden.
Mehr oder weniger, genau.
Wie kam es dazu?
Also grundsätzlich war es so, dass YouTube an sich schon sehr von den USA ausgesteuert ist oder wurde. Oder von England, weil das natürlich 2 sehr große Musikmärkte sind, die auch stark im Export sind. Aber irgendwann, und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Leroy gekommen ist, der halt wirklich Musikmensch ist, der hat sich angeguckt und der weiß auch, man muss auch lokal präsent sein. Guck dir Deutschland an, ich glaube 60% dessen, was so gehört wird, ist lokales Produkt. man kann nicht alles aus US und England steuern. Also man braucht irgendwie Leute, die hier vor Ort sind, die sich auskennen, die Konzerte mitnehmen. Und ich glaube, da war durch Leroy getrieben das Verständnis einfach da, wir müssen mehr im lokalen Markt machen, weil jetzt immer sozusagen die amerikanischen Trends zu glauben, dass das reicht in Deutschland, in Frankreich, das ist einfach nicht der Fall. Genau, und also das war so die Grundidee. Deutschland ist irgendwie insgesamt der viertgrößte Musikmarkt. Wir sind im Land nicht präsent genug. Wir müssen hier ein Team aufbauen. Und ich bin ja schon lange bei YouTube. Ich bin dieses Jahr sind es 10 Jahre. Ich habe dann relativ schnell meine Hand gehoben und gesagt, na, ich komme auch aus der Musikindustrie. Das ist irgendwie das, was ich gerne mache. Ich mache es gerne. Und genau, und so hat sich das dann so ein bisschen entwickelt, dass ich halt die Erfahrung mitgebracht habe. Mhm. Es gab ja auch schon ein Team vor Ort, mit denen ich arbeite, die ich dann quasi übernommen habe. Und ja, aber ich glaube, der große Vorteil ist es, dass ich auch die Firma wiederum sehr gut kenne und auch weiß, wie ich da unseren Weg gehen kann für Deutschland.
Also eine Musikchefin für Deutschland, für das deutsche YouTube, so wie es auch in deutschen Rolling Stone hat ja den gleichen Grund, ne?
Ja.
Dass man das nicht alles einfach aus den USA übernehmen kann. Was genau machst du denn? Was macht ein Head of Music bei YouTube?
Hat natürlich irgendwie ganz viele Facetten. Also zum einen ist natürlich so, es gibt ein Team. Das heißt, ich muss mit dem Team überlegen, was ist unsere Strategie, worauf wollen wir dieses Jahr besonders viel Wert legen, was fehlt uns, dass man so ein bisschen Ideen sammelt, wo sind wir gut, wo sind wir nicht so gut, wo kann man irgendwie sich verbessern, wo sind wir schlechter als die Konkurrenz womöglich, dass man einfach sozusagen so einen Gesamtplan entwickelt. Und in einem Tagtäglichen ist es wirklich mit Künstlern sprechen, mit Management sprechen, mit den Labels sprechen, gucken, wo die irgendwie Bedarf haben bei uns. Was sind die Produkte, die wir neu in den Markt bringen? Also Shorts zum Beispiel ist etwas, was man natürlich auch den Labels und den Künstlern erklären muss und auch erklären muss, was so, wie man das optimal nutzt, was so die Best Practices sind. Gucken, was die Trends sind, wo man Künstler auch unterstützen kann. Wir haben gerade eine große Kampagne mit Rammstein gemacht, die jetzt natürlich auch noch weitergeht. Das ist so mein Dayjob.
Gleich die größte Band.
Ja, ja, Logo.
Rammstein, wie kann man euch helfen?
Ja, naja, also die sind natürlich riesig. Riesig auf YouTube. Die haben über 6 Millionen Subscriber. Die kommen mit einem neuen Album. Ist natürlich klar, dass das für uns als deutsches Team wahrscheinlich der größte Musikmoment dieses Jahr sein wird. Also für einen deutschen Künstler. Und bisher konnten wir noch nicht so gut unterstützen, wie wir es jetzt können, aber das war natürlich jetzt irgendwie das Paradebeispiel, wo man sagen konnte, okay, Rammstein kommt raus, Riesending, die sind auch global sehr relevant und da macht es Sinn, dass wir irgendwie mit unseren internationalen Kollegen irgendwie sprechen und zusehen, dass wir in New York ein Billboard haben, in LA ein Billboard, in England, in Berlin, damit man wirklich das für die ganze Welt aufzieht. Und das kann natürlich YouTube, also das können viele Konzerne so nicht, aber da haben wir gezeigt, dass wir auch mal einen deutschen Künstler global vertreten können.
Das war das aufwendigste Covershooting, was wir je hatten.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ich finde bei dir so spannend, dass du sowohl ja so eine Overview, aber auch so Insights liefern kannst. Und ich frage mich ja so auch, wie fühlt es sich denn so an, als eine der wenigen Führungskräfte immer noch in der Musikbranche so tätig zu sein?
Ich meine, der Punkt ist ja, es gibt ja unfassbar viele Frauen in der Musikindustrie, in der Musikbranche. Ich würde wahrscheinlich, es sind sogar mehr als 50%. Und da gibt es wirklich wahnsinnig viele tolle Frauen. Aber es stimmt schon, es gibt sehr wenig Frauen, die in exponierten Positionen sind. Wobei, das ändert sich ja. Also wir haben jetzt ja eine Ex-Kollegin von mir, Conny, ist jetzt Head of Music bei Spotify. Wir haben Doreen, die bei Warner CEO, Co-CEO geworden ist, die wiederum auch, man merkt es jetzt schon, irgendwie Frauen auch nachzieht. Und da gab es auch jetzt irgendwie neue Announcements, dass da auch Frauen wieder in Führungspositionen etabliert werden. Also es tut sich was. Man muss ja auch sagen, dass ich jetzt nicht klassisch Musikindustrie bin. Also ich bin nicht bei einem Label, ich bin nicht bei einem Musikverlag, sondern eher auf der Tech-Seite. Hat mir wahrscheinlich geholfen.
Also ist es eigentlich für dich so total normal und die Frage wahrscheinlich dann auch so ein bisschen schwierig gestellt, weil du jetzt das Gefühl hast, du musst wahrscheinlich auch für du könntest das für dich beantworten, aber nicht so für die Branche, ne?
Genau, so ist es. Also ich kann halt für mich beantworten, warum es wahrscheinlich für mich gut gelaufen ist oder warum ich irgendwie diese Position habe. Das hat sicherlich damit zu tun, dass ich irgendwann aus der klassischen Musikindustrie raus bin. Dann war ich bei einem Startup und dort, da war halt zum einen Chaos, aber zum anderen sehr viele Möglichkeiten. Also da konnte man sehr schnell aufsteigen. Da war ich mit irgendwie Ende 20, hatte ich da irgendwie über 30 Mitarbeiter. Das wäre wahrscheinlich in einem traditionellen deutschen Unternehmen eher unwahrscheinlich gewesen. Und dasselbe gilt natürlich auch für YouTube, dass dort auch sehr viele Frauen in Führungspositionen sind. Es ist ein amerikanisches Unternehmen, das merkt man auch so im täglichen Umgang und was man so an Vorbildern hat. Da gibt es sehr viele Frauen in Führungspositionen.
Ich frage mich natürlich dann auch so, ist es dann eigentlich bei den vielen Aufgaben, die du jetzt schon genannt hast, eigentlich auch schwierig, da so eine Grenze zu sagen, so okay, hier hört dann der Job auf, jetzt mache ich Pause, weil du hast ja schon gesagt, du guckst dir morgens dann auch mal halt so Videos an, bist dann so drin und ich merke auch so, du hast dann auch direkt im Blick, ah ja, hier die Nummer 1 und das ist dann die 2. Das ist ja schon sehr verschwimmende Grenzen, ne?
Das stimmt und ich würde jetzt auch behaupten, dass ich jetzt nicht bewusst Grenzen setze. Es ist jetzt überhaupt nicht so, ich sage so, mein Arbeitstag ist von morgens um 9 bis 18 Uhr und dann ist vorbei. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich schon sehr lange und viel erreichbar bin und natürlich auch, natürlich verschwimmt das. Also ist natürlich auch leicht. Ich meine, meine Kinder finden es natürlich spitze, wenn einmal die Woche kriege ich so eine E-Mail, wo so drin steht, was jetzt so gerade die großen Trends sind, was in den Charts ist bei YouTube. Da dürfen meine Kinder dann immer mitgucken, wenn ich da irgendwie die Videos durchschaue, das ist dann eine Stunde lang. Ja klar, das ist dann, ist das Arbeit oder ist es irgendwie Kinderbetreuung? Kann man sich natürlich fragen, aber ich würde insgesamt sagen, ich setze nicht bewusst Grenzen, aber offensichtlich dann schon, also wahrscheinlich unbewusst, dass ich einfach, klar, irgendwie, wenn es nicht wichtig ist, werde ich irgendwie nicht um 22 Uhr ans Telefon gehen.
Haben die Kinder denn noch Einfluss aufs Programm dann, wenn die so?
Aber sowas von. Okay. Aber sowas von. Also das hat sich jetzt so graduell entwickelt. Also wir hören natürlich sehr, sehr viel Musik zu Hause und haben da auch so ein bisschen natürlich etabliert, dass mein Mann und ich so die Musik ursprünglich vorgegeben haben. Es gibt eine Familienplaylist, also da darf jeder so seine Songs drauf wählen. Das war sehr dominiert von dem Musikgeschmack der Eltern. Aber jetzt fangen die Kinder an, dass sie selber Songs da drauf wählen, dass sie ihren eigenen Geschmack entwickeln. Also meine Tochter zum Beispiel war ursprünglich, wahrscheinlich sehr von uns beeinflusst, David Bowie-Fan, fand die Beatles toll. Deutschrap war nicht so ihr Thema. Jetzt K-Pop ist so ihr Ding. Da bin ich raus. Da ist mein Mann raus. Kennen wir uns null mit aus. Aber ist ganz spannend, weil man hört dann die Sachen und kann dann auch wirklich, also hilft mir auch, neue Sachen kennenzulernen.
Bist du im Zweifel für oder eher gegen eine Frauenquote?
Jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter würde ich sagen, ich bin für die Frauenquote. Weil ich schon sehe, dass ohne, dass so ein bisschen Druck durch Reglementierung bewegt sich einfach nichts. Auf freiwilliger Basis passiert es entweder gar nicht oder zu langsam. Also ich meine, ich würde mal die Frage zurückspielen. Ja. Wie viele Frauen kennt ihr in Führungspositionen?
Ja. Im Rolling Stone gibt es eine.
Das weiß ich. Aber ansonsten so.
Ja, das ist wahr. Es ist wirklich wahr. Das ist, also als ich angefangen habe mit Musik, gab es ganz, 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 ganz wenige. Meistens nur im Bereich Promotion, bezeichnenderweise. Und da hat sich schon einiges getan, aber es ist immer noch ein sehr großes Ungleichgewicht, würde ich auch denken. Ja.
Genau. Also von daher würde ich sagen, das ist gar nicht ein harsches Urteil, sondern ich gucke halt an, was ich sehe und ich sehe sehr wenig Frauen. Und ohne dass ich jetzt erklären kann, warum das so ist, würde ich sagen, es ist schon wahrscheinlich ein systemisches Problem. Weil es mangelt nicht an talentierten Frauen, die in der Musikindustrie arbeiten, aber aus irgendeinem Grund wollen oder werden sie nicht auf Führungspositionen etabliert?
Ja, auf jeden Fall hast du eine sehr smarte Zeiteinteilung. Das kriege ich schon mal so mit bei dir. So, das, okay, gerade auch unschlüssiger Gesichtsausdruck. Aber es wirkt dir jetzt so einfach, wenn du dann so sagst. So dann.
Nein, grundsätzlich ja. Also ich glaube, dass ich schon irgendwie sehr organisiert bin, dass ich es schon irgendwie genau weiß und ich strukturiere jetzt mit meinem Mann auch die Woche. Man überlegt so sonntags, okay, steht bei dir irgendwas Wichtiges an, gibt es irgendwelche Abendtermine, wie müssen wir uns aufteilen? Also das ist schon wichtig, dass man irgendwie einen Kalender hat, einen Plan hat und nicht versucht, auch alles auf einmal zu machen. Und das funktioniert natürlich auch für mich nur oder aus einem großen Grund, weil mein Mann genauso mit anpackt wie ich. Also wir haben wirklich komplett 50-50, wir arbeiten beide Vollzeit, aber sind beide auch 100% für die Kinder verantwortlich. Und nicht nur für die Kinder, sondern für alles, was so anfällt. Und ich glaube, das ist ein wirklich sehr wichtiger Aspekt, dass man einen Partner hat, der einen unterstützt oder den man auch unterstützt. Also das ist wirklich sehr, sehr gleichberechtigt. Wenn das nicht so wäre, könnte ich meinen Job natürlich auch nicht so machen. Also zumal ich auch wirklich vor Covid sehr viel reisen musste. Und natürlich wird es jetzt auch demnächst wieder häufiger Abendveranstaltungen geben. Klar, ich kann die Kinder nicht alleine zu Hause lassen.
Man assoziiert YouTube natürlich immer in erster Linie mit Videoclips, klar. Mhm. Aber das Streaming, das ist ja was du ausbauen willst.
Ne? Ja.
Die ersten Plätze im Streaming besetzen aber momentan noch Spotify, Apple, Amazon. Was bietet ihr, was ich dort nicht bekomme?
Videos zum Beispiel. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass du dort, dass du auf YouTube immer die Videos auch dazu bekommst. Und ich glaube, dass viele natürlich hören, aber wenn sie die Zeit haben oder in der U-Bahn sind, dann doch das Visuelle auch gerne dabei haben. Also ich glaube, das ist irgendwie ein Riesenpunkt, dass wir diese visuelle Komponente immer bieten und das haben die anderen nicht. Dann haben wir natürlich den größten Musikkatalog der Welt. Also das behaupte ich jetzt so, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wir haben, also das, man kann natürlich sagen, also wir haben jede Live-Version, die du finden willst, findest du im Zweifelsfall bei uns. Ich glaube, der Katalog ist inzwischen 80 Millionen Songs groß. Mhm. Da gibt es einfach Coverversionen, die es auf Spotify wahrscheinlich nicht gibt. Also ich glaube, dass das Visuelle und die Größe des Katalogs sind wahrscheinlich entscheidende Faktoren bei uns.
Stichwort visuell ist ja für YouTube ist ja nicht nur Musik wichtig, sondern ein großer Teil kommt ja, wenn ich jetzt von der Videoplattform ausgehe, kommt ja auch durch Influencer-Videos, durch Lehrvideos, durch also die unterschiedlichen Sachen, Talk-Formate, alles Mögliche. Wie wichtig ist das eigentlich für euch? Und ist das ein noch weiter wachsender Markt? Oder?
Absolut, absolut. Also wenn wir, die so in der Musik sind, sehen natürlich YouTube sehr oft als Musikplattform, weil man es sehr oft dafür verwendet, dass man Musikclips anguckt, Konzerte anguckt. Aber am Ende des Tages ist natürlich Musik nur ein, nicht kleiner, aber ich weiß gar nicht, was so der Prozentsatz ist, aber ich würde sagen, es ist deutlich weniger als die Hälfte dessen, was konsumiert wird auf YouTube. Das heißt, der Teil der Lehrvideos oder Tutorials, das ist schon ein Riesenmarkt und der wächst auch weiterhin sehr, sehr gesund. Also der ist wahnsinnig wichtig, ja. Mhm. Sport, Gaming, also...
Das ist ja Wahnsinn, die Vorstellung, dass ich eigentlich, wenn ich da mir mein Live-Video dann nochmal nachschaue von, weiß nicht, weil Marlon Williams live was gecovert hat, was ich sonst nirgends bekomme, dass ich damit schon wieder so extrem Nische bin. Das ist ja irgendwie auch schön.
Ja gut, aber das ist ja das Schöne an YouTube. Da gibt es für jede Nische gibt es den passenden Content. Ja. Also siehst du ja auch bei den, zu deinem Thema, dem Nicht-Musik-Creator, da gibt es ja wirklich für Leute, die gern rauchen, gibt's Raucher, die verschiedene Zigarettenmarken durchprobieren. Es gibt die Gartenleute, die dir erklären, wie man aus einem Avocado-Kern eine Pflanze züchtet. Mhm. Die Typen, die dir erklären, wie du eine Spülmaschine reparierst. Also es gibt wirklich alles für alle Interessensgebiete.
Ja, oder halt wie man Keyboard spielen oder Gitarre spielen lernt. Da habe ich nicht hingekriegt damit. Da fehlt mir ein Mensch. So. Aber sag mal, wie hat sich denn das Unternehmen in den letzten Jahren so verändert? Wie siehst du die wirtschaftliche Veränderung und Entwicklung?
Also so grundsätzlich, ich bin, wie gesagt, seit fast 10 Jahren dabei. Ich war damals die erste Person für YouTube in Deutschland, nicht in Deutschland, aber in Berlin überhaupt und die erste für Musik in Deutschland. Das heißt, da gab es sonst niemanden. Und inzwischen ist es ein relativ großes Team, etabliert in Berlin. Damals für Musik haben wir jetzt auch nicht wahnsinnig viel Aufgabenbereiche gehabt. Es war eher, dass wir haben halt die Deals gemacht, also mit den Labels, damit die irgendwie vergütet wurden bei uns. Wir haben mehr oder weniger technischen Support angeboten, dass wenn irgendwie ein Video nicht hochgeladen wurde oder auf einmal gesperrt war, dass wir irgendwie geholfen haben, dass das irgendwie gefixt wird. Aber so Sachen wie, dass wir ein Label Relation Team haben, Artist Relation Team, dass wir Marketing gemacht haben, dass wir so Newcomer-Programme wie Foundry hatten, gab es einfach alles nicht. Das gibt es wirklich erst seit 2-3 Jahren so.
Und das wird weiter ausgebaut.
Das wird auf jeden Fall weiter ausgebaut. Also da, das Team wird mit Sicherheit noch wachsen. Wir werden sicherlich auch wieder viele Künstler unterstützen dieses Jahr. Das Foundry-Programm, was wir letztes Jahr hatten, wie gesagt, da geht es um Indie-Artists, die noch nicht gesigned sind, wo man helfen will, dass die auf YouTube, aber auch so generell groß werden. Das war letztes Jahr, war das Rote Mütze Raffi. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, das ist eine Rapperin aus Koblenz, die wir das letzte Jahr begleitet haben mit irgendwie finanziell unterstützt, aber auch Plattformen gegeben. Und auch sie hatte einen Billboard in New York. Und da freut mich natürlich, wenn ich da jetzt irgendwie mir die Festival-Lineups angucke und sehe, dass sie auch dabei ist dieses Jahr. Also das heißt, es hat auch was gebracht. Sie ist wirklich auch groß geworden auf der Plattform und jenseits der Plattform mithilfe unserer Unterstützung. Das werden wir dieses Jahr mit Sicherheit auch wieder machen. Das ist auch wieder einen Foundry-Artist finden und unterstützen.
Und wie läuft euer Premium-Angebot gerade so? Wie viele Abonnentinnen zählt das momentan? Hau mal Zahlen raus.
Ah, da fragst du mich was. Also ich glaube, die letzte offizielle Zahl waren 50 Millionen global. Und das ist schon der am schnellsten wachsende Musikdienst. Aber klar, wir sind natürlich von anderen Audio Premium-Diensten noch relativ weit entfernt. Aber ich bin da guter Hoffnung. Also wenn wir so weiter wachsen, dann stehen wir schon ganz gut da.
Habt ihr da auch so dann so Meetings, sodass man immer Konkurrenz auschecken muss, so machen die das jetzt mal da?
Nee, so Meetings haben wir nicht. Also nicht
so. Nur die eine Stunde Videos gucken, okay. Ja. Na gut. Aber was ist denn so der Schwerpunkt dann? Kannst du konkret den rausmeißeln, was da für die Zukunft sein soll, auch in deiner Position?
Also, da sind so viele Sachen. Also es ist sicherlich irgendwie jetzt, wenn du es national anguckst, würde ich sagen, auf jeden Fall, dass wir die Beziehungen zu Labels und Künstlern noch mehr ausbauen. Da wird das Team jetzt auch sicherlich irgendwie noch mal wachsen, dass man da noch mehr irgendwie leisten kann im Markt. Dass wir genau solche Newcomer-Förderprogramme noch mal vielleicht auch anders aufsetzen, vielleicht auch nationaler aufsetzen. Wir arbeiten ja mit dem Verein für Popkultur auch zusammen. Das werden wir dieses Jahr garantiert auch weitermachen und uns mit denen austauschen, was man da an Elementen oder Projekten oder Workshops irgendwie machen kann. Also es gibt einfach wahnsinnig viel, was wir irgendwie gerade planen und schauen. Also für den nationalen Markt für mich jetzt auch wichtig ist das Thema Hörbücher, Hörspiele. Das ist ein sehr deutsches Ding, muss man sagen. Also ich meine, wir alle kennen das, sind damit groß geworden, 3 Fragezeichen. Ist uns völlig bekannt, aber wenn du mit den amerikanischen Kollegen sprichst oder selbst irgendwie in England oder Frankreich, das muss man erklären. Das ist immer, dass man sagt, ja, also ernsthaft? Man muss das Genre erklären, keiner versteht es. Es ist dann immer so, so wie Podcast, ne? Ja, nee, ist nicht Podcast, echt anders. Und auch da gibt es zum Glück auf YouTube so Videos, wo man die 3 Fragezeichen sieht, wie sie es einspielen oder wo sie auf einer wirklich großen Bühne stehen, das auch live performen. Die Amerikaner kennen das nicht.
Ja, und deswegen ist natürlich auch die Adopters irgendwie, ne?
So ja, muss man erklären. Also, und da ist natürlich auch dann so, dass man YouTube als oder YouTube Music als Produkt ist ganz klar für Musik gebaut. Aber wir brauchen natürlich im deutschen Markt, wir brauchen Hörspiele, wir brauchen Hörbücher. Und da muss man natürlich dem amerikanischen Produktteam erklären, warum jetzt das Produkt so wie es ist, nicht hundertprozentig für Hörspiele funktioniert. Genau, sehr viel Kommunikationsarbeit, die man da auch leisten muss. Also deswegen würde ich sagen, Hörspiele auch großes Thema dieses Jahr.
Wie ist denn eure Zielgruppe? Ist das bei YouTube, sollen da die Jüngsten hin oder sind da die Jüngsten?
Ich glaube, da sind alle. Also klar, das sind natürlich die Jüngsten. Also meine Kinder nutzen auch YouTube, aber meine Eltern nutzen auch YouTube. Also das ist wirklich eine große Bandbreite. Also wahrscheinlich ist es so, dass das normale YouTube über alle Altersgruppen genutzt wird. Und YouTube Music ist wahrscheinlich jünger. Weil da sind meine Eltern jetzt nicht. Aber die sind auch nicht bei Spotify.
Corona hat sich ja total heftig auf die Musikbranche ausgewirkt. Also natürlich vor allem auf das Live-Entertainment, klar. Was hat das für euch für Auswirkungen gehabt bei YouTube?
Na gut, also ich finde, man kann vielleicht nicht verallgemeinern, dass die Musikbranche gesamt darunter gelitten hat. Also weil kam ja gerade der IFPI-Report raus, dass die globalen Musikumsätze fast 20% gewachsen sind. Das ist natürlich irgendwie Rekord. Und ich glaube auch in Deutschland, dass sozusagen das Recorded Music Geschäft steht gut da und auch die letzten 2 Jahre sind die jeweils gewachsen. Ich glaube, selbst die GEMA hat die letzten 2 Jahre Rekordumsätze vermeldet. Das wird sicherlich jetzt anders werden, weil das ja so ein bisschen immer nachgelagert ist bei der GEMA. Aber klar, Live-Industrie, die hat es natürlich massiv erwischt und das ist ja auch wirklich noch weit davon entfernt, irgendwie wieder normal zu sein. Wir haben da versucht zu helfen, wo wir konnten. Und grundsätzlich ist sicherlich so gewesen, dass so die Views gerade in den Lockdown-Zeiten nach oben gegangen sind. Mhm. Weil klar, die Leute saßen zu Hause und brauchten Beschäftigung.
Auch für Streaming hat es ja einen riesen Push gegeben durch Corona.
Genau. Also interessanterweise war es natürlich auch was nicht unbedingt nur Musik, sondern wir sahen halt vor allen Dingen Yoga, Fitness, Tanzen. Das waren so die Sachen, die sehr nach oben gegangen sind, gerade in den Lockdown-Phasen. Und wir haben letztes Jahr, das nannte sich Reboot Live, das war so eine Initiative zusammen mit der Veranstaltungswirtschaft, mit der Live-Wirtschaft, fing an mit Workshops, wie kann man irgendwie im digitalen Zeitalter ankommen. Es fing an mit so einer Workshop-Reihe und dann haben wir das weitergetragen, damit alle so ein bisschen was davon haben, dass Künstler in wiederum Venues aufgetreten sind, das dann wiederum live gestreamt haben. Das war so ein bisschen so ein Konzept, damit alle irgendwie Booking-Agenturen, Veranstalter und Künstler so ein bisschen wieder auf die Beine kommen. Da waren also eine ganze Bandbreite von Künstlern dabei, das oder Künstlerinnen. Also Rote Mr. Raffi natürlich, unsere Foundry-Künstlerin, aber auch Tokotronic, Clouseau, 01099, also wirklich so ganz, ganz bunt gemischt.
Denkt ihr auch über Änderungen des Honorierungsmodells nach?
In welche Richtung?
Ist das eine ongoing Diskussion? Ist da Bewegung drin oder ist das Modell, siehst du das so, wie es jetzt ist, als gut an?
Also klar, das wird natürlich immer wieder angefasst, weil man natürlich auch immer wieder die Verträge mit Labels, Verwertungsgesellschaften, Verlagen werden auch immer wieder erneuert. Ich meine, von meiner Seite kann ich jetzt nur sagen, wir wie alle anderen auch zahlen den Großteil unserer Einnahmen aus an die
Labels.
An alle Beteiligten, also Labels, Verlage, Verwertungsgesellschaften. Wie es dann da weitergeht, wie da dann die Bezahlflüsse sind, haben wir keinen Einfluss drauf. Immer, ich habe vorher sehr viel mit Publishern gearbeitet. Die haben sich immer geärgert, dass die Labels mehr Geld bekommen, fanden sie. Aber ich meine, das ist natürlich etwas, auf das wir wenig bis keinen Einfluss haben. Also weil es gibt etablierte Modelle und natürlich müssten alle dann sich darauf einigen, dass es jetzt anders wird. Und das ist einfach in einem Bereich ja, zwischen Verlag, Label, Verwertungsgesellschaft, wo wir keinen Einfluss drauf haben.
Ich will noch mal ein bisschen zurückgehen in dem, was du vor YouTube gemacht hast. Du warst ja auch bei BMG, hast du mal angefangen.
Ja.
Du warst dann auch bei Yamba, was man so als, zumindest als älterer Podcast-Hörer ja noch kennt, mit Crazy Frog und Klingeltönen im Sparabo und so weiter. Was hast du denn aus der Zeit mitgenommen?
Also dazu Fun Fact, der Crazy Frog ist der größte deutsche Künstler auf YouTube. Du lachst, aber die haben über 12 Millionen Abonnenten und dann kommt Rammstein mit über 6 Millionen.
Das liegt am Identifikationspotenzial, der ja Crazy Frog so mitbringt.
Ja, offensichtlich. Also sie sind sehr, sehr, sehr erfolgreich und klar, die haben natürlich irgendwie auch eine globale, erreichen global quasi jeden. Das ist ja auch irgendwie das Konzept, dass sie immer gute Songs haben, Cover-Songs, kann jeder mitmachen, spricht alle Altersgruppen an. Genau, aber der Crazy Frog, den gibt's noch, der ist auch sehr erfolgreich. Aus der Zeit, was habe ich mitgenommen? Also das war ein Startup, das war schon ganz anderes Arbeiten. Also ich kam von der BMG, die damals noch Bertelsmann war, gab geordnete Prozesse. Da hat jeder irgendwie zum Geburtstag irgendwie einen Gutschein für den Buchclub bekommen. Da war alles wirklich sehr, sehr, sehr strukturiert. Mhm. Und dann kam ich da zu Yamba und es war komplettes Chaos. Also wirklich komplettes Chaos. Jeder hat gemacht, was er wollte irgendwie, so ein bisschen. Da wurden Verträge unterschrieben von irgendeinem Account Manager. Die wurden dann in Schredder gehauen, weil zu viel Papier rumflog. Da ging es wirklich drunter und drüber. Da musste ich mich erstmal irgendwie, die ersten 2 Wochen habe ich wirklich jeden Abend drüber nachgedacht, ob ich hinschmeiße. Aber zeitgleich war es natürlich toll. Also weil man konnte auf einmal dann auch gestalten. Man konnte, wenn man wollte, sehr viel Verantwortung übernehmen. Es hat großen Spaß gemacht, weil wir natürlich auch wirklich sehr viel Content kreiert haben. Also es war, Crazy Frog war eine Sache, das war ja gar nicht von Jamba selber, aber es gab dann so Sachen wie Schnuffel. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der Hase.
Nein.
Sechs Wochen auf der Eins, nominiert für ein Echo. Leider nicht gewonnen.
Aber ich habe so viele Fragen und Bilder vor Augen gleichzeitig.
Nein, das hat schon Spaß gemacht, weil da ist wahnsinnig viel passiert. Es war wirklich sehr kreativ. Da wurde auch sehr, sehr viel getestet. Weißt? Da wurde irgendwie, wenn ein Song nicht funktionierte, dann hat man halt den nächsten probiert.
Wird es ein Hase oder eine Katze? Man weiß es nicht. Was
du, alle,
kommt besser
alle
an?
Tiere des Zoos wurden da einmal irgendwie in eine plüschige Figur verwandelt. Genau.
Jetzt gehe ich mal noch weiter zurück. Du bist in Südafrika aufgewachsen?
Nicht aufgewachsen, geboren.
Geboren. Ich habe gedacht, du wärst da länger gewesen. Und dann warst du in Bonn und bist am Ende nach Berlin, um Jura zu studieren.
Genau.
Wann und wie hast du denn deine Leidenschaft für Musik entdeckt? Wann ging das los? Wie fing das an?
Ach, das ging wahrscheinlich schon, also ging sehr viel früher los als wahrscheinlich meine ersten Jobs in der Musikindustrie. Ich habe mich sehr für Musik interessiert. Ich habe meine halbe Jugend wahrscheinlich auf Konzerten und vor dem Musikfernsehen verbracht. Das heißt, das Interesse war schon wahnsinnig groß. Also mir war einfach nie klar, dass man damit Geld verdienen kann oder das irgendwie als Job machen kann. Das habe ich dann irgendwann festgestellt, weil ich irgendwo habe ich jemanden mal kennengelernt, der bei der BMG gearbeitet hat. Und das war natürlich die Erleuchtung, dass das möglich ist. Und so bin ich dann zu einem Praktikum bei der BMG, damals in Hamburg, das war die RCA, gekommen. Und ja, da war klar, das ist durchaus etwas, was ich mal machen möchte oder mein Leben lang machen möchte.
Und Jura hilft dann auch manchmal, ne? Schon.
Jura hilft sicherlich.
Aber es war wahrscheinlich schon so, dass eher so Kind lernt erstmal was Ordentliches und.
Aber selbstverständlich, klar. Also meine Eltern, ich habe während des Studiums dieses Praktikum bei der BMG gemacht. Wenn es an mir gegangen wäre, ich wäre einfach da geblieben. Mhm. Also weil damals in der Musikindustrie, da hatte keiner ein Studium, es war total wurscht eigentlich, irgendwie Hauptsache du hattest Spaß und konntest da irgendwie gut wegarbeiten. Da war es schon so, dass meine Eltern gesagt haben, ja nee, komm mal zurück, mach mal irgendwie dein Studium zu Ende. Im Nachgang bin ich natürlich total froh, weil kurze Zeit später war ja dann der wahnsinnige Einbruch der Musikindustrie. Ich glaube, die BMG in Hamburg hat Ende 2001 ihre Türen geschlossen. Es ging auf einmal alles ganz schnell. Also von daher, ja, ich bin froh, dass ich zu Ende studiert habe.
Ja, das ist auf jeden Fall die Branche mit den meisten Studienabbrechern.
Ja, wundert mich nicht.
Ich habe mich ja total gefreut, als ich über dich lesen konnte, dass dein erstes Konzert Milli Vanilli war. Und ich hoffe wirklich, das ist korrekt. Kannst du es nochmal ganz kurz bestätigen?
Das ist korrekt, ja.
Aber was ist denn so das Konzert, die Show, die dich am meisten geprägt hat, aus der Zeit vielleicht drumherum? Vielleicht war es ja nicht direkt Milli Vanilli.
Man muss dazu sagen, also Milli Vanilli, bevor ich auf diesem Konzert war, war ich überhaupt gar kein Fan. Sondern es war eher so, die waren halt in der Stadt. Und dann war es eine Option, dahin zu gehen. Und ich und meine Freundin haben dann unsere Eltern überredet, dass wir das dürfen. Und danach war ich Fan. Also danach habe ich dann auch die Kassette gekauft, habe irgendwie das Poster und das T-Shirt gekauft. Kassetten, genau. Schwer zu sagen. Also mein Bruder hat damals, wir haben damals in Amerika gewohnt, mein Bruder war da eher so auf der Hip-Hop-Schiene, der hat so NWA, Eazy-E. Das war nicht mein Thema. Ich war eher so auf Pop, würde ich sagen. Aber ich habe damals dann auch nicht die Chance bekommen, nochmal auf ein Konzert zu gehen. Das kam dann wirklich sehr viel später. Was waren die Also ich glaube, das eine prägende Konzert kann ich gar nicht sagen. Also gab es bestimmt mehrere. Ich kann mich sehr gut erinnern, auch in Bonn in der Biscuit-Halle haben die Ramones gespielt und Rammstein war die Vorband. Und das war schon irre, sowas hatte ich noch nie gesehen.
Klassische
vorher.
Kombination. Auch.
Klassische Kombination. Naja, aber sowas hatte ich noch nie gesehen. Da irgendwie der Sänger mit seinem Metallmantel, der dann anfing zu brennen beim Intro. Ja, spitzenmäßig. Aber ich kann mich auch erinnern, hier in der Waldbühne war es, glaube ich, Seed. Mhm. Super Konzert, einfach weil so eine Stimmung in so einer großen Location, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, aber so das eine Konzert kann ich dir gar nicht sagen, aber wirklich, ich bin sehr großer Konzertgänger und liebe es.
Schätzt schon die Konzerte mit Eventfaktor, merke ich so.
Nee, würde ich, also das sind jetzt die zwei, die ich genannt habe, aber wenn ich jetzt nochmal überlege über Konzerte, die, an die ich mich wahnsinnig erinnere, gibt es zum Beispiel auch Phoenix, französische Band. Da hatte mir damals noch in Hamburg eine Kollegin gesagt, hier, das Album musst du hören, Wahnsinn. Und dann war ich wieder zurück in Berlin und dann sah ich, dass die im Knackclub spielen würden.
Oh, so
super
süß,
kleiner klein. Club. Die Band war völlig unbekannt, wir waren 30 Leute oder so. Unfassbares Konzert. Und da gab es kein Feuerwerk oder Shebang oder irgendwas. Das war einfach ein... Just Music und ganz toll.
Okay, der nächste Konzert. Was kommt jetzt, was steht auf deiner Liste? Jetzt sind ja gerade Auswahlmöglichkeiten, jeden Abend drei unterschiedliche Gigs, zu denen man gehen kann.
Muss ich auch überlegen. Also wenn du bei dem Wow-Faktor bist, würde ich sagen, will ich auf jeden Fall Kontra K sehen. Habe ich noch nie gesehen. Ist jetzt auch tatsächlich eher so ein Künstler, mit dem ich mich vor meinem jetzigen Job nicht so beschäftigt habe. Seitdem ich in dem Job bin, begegnet er mir natürlich sehr viel, weil er einfach auch unfassbar tolle Videos macht und sehr viele Ideen hat. Und ich glaube, dass der eine super Live-Show auch macht. Also da möchte ich auch gerne hingehen. Und ansonsten gibt es so ein paar Künstlerinnen, Mathea, Esther Graf, Zoe Wies, die ich auch gerne sehen möchte. Die haben wir auch sehr unterstützt letztes Jahr und live habe ich sie noch nicht gesehen.
Gerade Mathea macht ja auch ein bisschen aufregendere so Musikvideos. Da fällt mir das auch direkt so ein. Da ist auf jeden Fall da wieder ein bisschen mehr zu erleben. Nicht einfach nur Musikerin steht da und singt Song. Ne?
Genau. Jetzt sind wir so zum Schluss im Geschmacksregal. Ne? Und YouTube ist natürlich songbasiert, aber trotzdem die Frage, das ist nämlich in diesem Podcast die klassische Frage, was sind deine drei Lieblingsalben?
Habe ich natürlich, also ich würde das jetzt auswählen nach Alben, die ich wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel gehört habe. Da würde ich sagen, also Type O Negative, Bloody Kisses.
Holla.
War eine meiner, also das ist wahrscheinlich das Album, was ich am allermeisten gehört habe, einfach weil es wahrscheinlich auch das älteste ist. Garbage, das erste Album. Mhm. Und The Killers mit Samstown.
Okay.
Warum
das jetzt? Also naja, muss man das erklären, warum? Also mir hat die Musik gefallen. Und ich glaube, das ist sozusagen das was auf alle drei Alben zutrifft. Type O Negative, ja, also fand diese Stimme von Peter Steele einfach unfassbar toll. Ich fand die Musik toll. Ich fand, dass der gut aussah mit seinem irgendwie, ist der Bassspieler, hatte immer diese dicke Kette umhängen. Mhm. Ja, das fand ich einfach irgendwie sehr beeindruckend. Garbage war auch vom Sound her damals neu. Ich fand diese Frontfrau,
Shirley Manson. Die waren alle verknallt damals.
Genau, ich wahrscheinlich auch. Also, oder man wollte so sein wie sie. Die war einfach wild und konnte toll singen. Also das war einfach fantastisch. Die hatten auch immer tolle Videos, damals noch auf MTV. Killers, selbes Ding. Also da bin ich wahrscheinlich auch über Musikvideo gekommen, mir das Album anzuhören, When You Are Young. Ich weiß nicht, ob ihr das Musikvideo kennt. Auch ein sehr, nimmt einen sehr mit, ist sehr emotional. Ja, und also ich fand die Musik einfach spitze.
Bleibt dann so haften.
Genau.
Was kommt denn nach den Videos? Was wird denn die Zukunft? Sag es uns.
Also ich bleib da in meinem Metier. Ich glaube, Musikvideos, das wird uns noch ein paar Jahre begleiten und ja, ich bin da optimistisch, dass so schnell da nichts anderes kommt.
Okay, das ist ein Schlusswort. Vielen Dank.
Danke
dir. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.